Herzlich willkommen und bienvenidos zu dem Podcast von PromPeru in Deutschland. Als Auslandvertretung der peruanischen Kommission für Export- und Tourismusförderung leisten wir unter anderem Beitrag zur Positionierung Perus auf dem deutschen Markt. Mein Name ist Jix Gordon, Direktor des Büros mit Sitz in Hamburg. Als eines der vielfältigsten Länder dieser Erde ist Peru reich an Traditionen, Kultur und einzigartigen Lebensräumen. In unserem Podcast Entdecke Peru wollen wir genau diese Diversität widerspiegeln. Freut euch also auf eine Fernreise der besonderen Art und entdeckt mit uns viele spannende Themen rund um das Land Peru.
Hallo in die Runde. Ich bin Janina und ich begleite euch auch heute wieder bei einer neuen Folge des Podcasts Entdecke Peru. Die 15. Folge ist sozusagen ein Feature zum Adventskalender. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ist gerade unser Zahlen-Daten-Fakten-Adventskalender online. Und es war echt spannend, 24 passende Türchen zu erstellen, weil die Zahlen ja auch entsprechend passen mussten. Dabei ist uns aufgefallen, dass es unendlich viele spannende Fakten über Peru gibt. Und da ist ein einziger Adventskalender gar nicht ausreichend. Deshalb wollten wir euch mit einem kleinen Feature hier im Podcast nochmal eine Top 5 der unglaublichsten Fakten und Zahlen aus Peru mit euch teilen. Da ich ungern einen Monolog führen möchte, habe ich unsere Praktikantin Daniela überredet, mit mir die Podcast-Folge aufzunehmen. Hallo Daniela, herzlich willkommen in unserem Podcast. Deine Mama ist aus Peru und dein Papa ist aus Deutschland, aber dennoch hast du durch deine Mama natürlich viel über Peru gelernt und kennst dich mit Peru sehr gut aus. Was hat dich am meisten überrascht, als du jetzt von mir vorhin die Daten und Fakten über Peru gesehen hast?
Hallo Janina, ja, danke erstmal, dass ich hier dabei sein kann. Und zu deiner Frage, ja, ich fand es unglaublich, dass Peru doch so groß ist, fast viermal so groß wie Deutschland. Das ist eine Menge. Und auch die extremen Höhenunterschiede, die sind echt beeindruckend.
Ja, man muss sich bei einer Reise durch Peru auf jeden Fall erst einmal gut überlegen, wie man reisen möchte. Je nachdem, wie viel Zeit man hat, kann man vielleicht die ein oder andere Strecke im Bus zurücklegen. Aber oft machen tatsächlich auch Inlandsflüge Sinn. Würde man von Lima nach Cusco mit dem Bus fahren, wären das circa 22 Stunden, die man dafür benötigen würde. Nimmt man das Flugzeug, sind es 1,5 Stunden. Also je nachdem, wie viel Zeit man hat auf so einer Peru-Reise, muss man abwägen, ob Bus oder Flugzeug und was da am meisten Sinn macht.
Wow, ja, eine so lange Busfahrt ist echt nicht ohne. Das muss man sich dann tatsächlich gut überlegen.
Ja, und auch nochmal auf die Höhenunterschiede zurückzukommen, das ist durchaus auch ein Thema, welches man nicht außer Acht lassen darf. Viele Reisen sind deshalb so konzipiert, dass sie in Lima auf Null beginnen und erstmal weiter nach Ica oder Nazca führen entlang der Küste. Erst dann nimmt man langsam an Höhe Richtung Arequipa. Ja, dann kann es auch bedenkenlos weitergehen, zum Beispiel nach Cusco oder nach Puno. Alle Reiseziele, sage ich mal, die nach Arequipa auf so einer Rundreise kommen, sind deutlich höher als Arequipa selbst. Weil wir ja vorhin auch gerade schon über Bus oder Flugzeug gesprochen haben, die Strecke von Lima nach Ica weiter nach Arequipa bietet sich auf jeden Fall sehr gut an, den Bus zurückzulegen, weil man sie eben schön aufstückeln kann. Was noch zu der Höhe zu sagen ist, ist, dass es oftmals auch ein Druckschluss ist, dass Machu Picchu so hoch liegt. Von Cusco fährt man das Heilige Tal hinab nach Machu Picchu und nicht weiter hinauf. Machu Picchu selbst liegt auf knapp 2400 Meter Höhe und das merkt man dann auch schon an der Vegetation dort und am Klima. Hinter Machu Picchu beginnt nämlich schon der Regenwald und deshalb ist es dort oft auch etwas regnerisch, neblig, schwül und es gibt auch echt nervige Moskitos.
Ja, an die Moskitos, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Bezogen auf die Höhe, Janina, was ist eigentlich der höchste Punkt Perus?
Ja, also der höchste Berg Perus ist der Nevado Huascarán mit knapp 6800 Metern Höhe. Der liegt eher im Zentrum, im Norden des Landes.
Und was gibt es im Norden so für Höhen?
Man kann das gar nicht so pauschalisieren, beziehungsweise muss man sich das Land Peru eben so vorstellen, dass es Küste, Anden und Regenwald gibt und das zieht sich von Norden bis Süden hinab durchgängig durch. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass es auch im Norden eine Küste gibt, zum Beispiel bei Trujillo und Chiclayo, da ist es immer schön warm und auch sandig. Dann gibt es natürlich auch die Anden und der Regenwald, zum Beispiel die Festungsruine Cuela der Chachapoya-Kultur in der Nähe der gleichnamigen Stadt Chachapoyas, die übrigens auf knapp 3000 Meter Höhe auch liegt. Das ist gerade so eine Region, die sich zwischen Anden und Regenwald befindet und ist Nährboden für ganz viele wilde Pflanzen, unter anderem Kaffeepflanzen oder auch Orchideen, Kolibris. Und ja, hier findet man auch den Gokda-Wasserfall, den wir aus Türchen 17 kennen.
Verstehe. Also wir merken uns, Peru ist sehr, sehr groß und das sollte man bei der Reiseplanung nicht unterschätzen. Und natürlich sollte man dabei auch auf die Höhe Acht geben.
Ja, das hast du jetzt schön zusammengefasst.
Machen wir jetzt weiter mit der Top 2?
Ich würde sagen, wir sprechen über die archäologischen Stätten. Denn dank des Erbes mächtiger und tausendjähriger Zivilisationen, die Peru beherbergt hat, gibt es mehr als 5000 archäologische Stätten im Land, die bisher entdeckt sind. Hier sind vor allem die Inkas zu erwähnen, aber natürlich auch die ganzen Prä-Inka-Kulturen, von denen es in Peru noch viele, viele Überlieferungen gibt. Zum Beispiel die Chachapoya-Völker, die Chimú, Wadi, Moche, Nazca oder auch die Paracas- und Chavín-Kultur.
Ja, und zu guter Letzt natürlich auch die älteste der Kulturen, die Caral-Kultur.
Ja, genau. Und wenn wir schon bei Caral sind, hier gibt es nur wenige Autostunden nördlich von Lima entfernt die gleichnamige und aufgepasst älteste Stadt des amerikanischen Kontinentes, die Ruinenstadt Caral. Und sie ist eine der mehr als 5000 archäologischen Städten.
Im Süden gibt es doch noch eine andere nahegelegene archäologische Stätte, ich glaube die Pachacamac, mit einem tollen regionalen Museum, welches man jetzt sogar virtuell besucht.
Ja, stimmt, da hast du recht. Ich sag mal, Lima ist ohnehin eine beeindruckende Stadt, was die archäologischen Städten angeht, denn man findet solche archäologische Städten mitten in der Stadt, also selbst im Viertel Miraflores zum Beispiel, die Pyramide Huacapuquiana. Dort gibt es sogar ein Restaurant. Wenn man dann abends oder zum Mittagessen dann die Huacapuquiana besucht, hat man einen tollen Blick von der Terrasse des Restaurants auf die Lehmpyramide. Und ja, wie gesagt, mitten in der Stadt.
Wow, ja, das klingt auf jeden Fall sehr beeindruckend. Zu den 5000 gehören aber auch alle auch schon bekannteren Städten, wie zum Beispiel Machu Picchu, Pisac im Süden oder Quelap, Chan Chan oder auch das mehr an Pyramiden von Tucumé im Norden des Landes.
Auf Top 3 müssen wir, denke ich, nochmal über die Vielfältigkeit Perus sprechen. Die Tür 10 war, Peru ist eines der 10 vielfältigsten Länder dieser Erde. Aber was bedeutet Vielfältigkeit eigentlich genau?
Naja, ich denke jetzt primär an die ganzen Pflanzenarten, die Tierarten, aber auch die Vielzahl an Obst und Gemüse, die es vor Ort gibt. Es gibt ja auch verschiedene Regionen Perus, den Regenwald, die Anden, die Küste. Da werden sich sicherlich ganz schön viele Schätze.
Ja, du sagst es. Man muss sich einfach mal vorstellen, dass 60% des Landes von Regenwald bedeckt ist in Peru. Es ist sogar das Land mit dem zweitgrößten Teil des Amazonas-Regenwaldes nach Brasilien. Und Peru beherbergt 84 der 117 Lebenszonen des Planeten. Und Peru verfügt alleine über 28 der 32 existierenden Klimatypen. Das ist schon unglaublich. Und was da alles wächst und gedeihen kann, das muss man ja einfach schützen und wertschätzen.
Ja, auf jeden Fall. In Türchen 17 haben wir vor einigen Tagen ja auch gelernt, dass 17% der Gesamtfläche Perus ja schon staatlich ausgewiesene Naturschutzgebiete sind. Und ich habe mal nachgelesen, das sind über 14 Millionen Hektar Land in ganz Peru.
Ja, das ist echt beachtlich und die Zahlen, die hauen einen nahezu um. Ich lese mal ganz kurz einen Ausschnitt aus einem Artikel vor, den ich gefunden habe. Und zwar macht Peru den ersten Platz bei den Meeres- und Binnenfischarten. Außerdem Rekordzahl an Schmetterlingsarten, zweiter Platz bei den Vogelarten, mehr als 1800 Arten, Platz 3 bei den Amphibien und von den fast 450 Arten sind sogar 185 endemisch. Dritter Platz außerdem auch bei den Säugetieren, davon circa 515 Arten und davon auch über 109 endemisch. Und jetzt noch letzter Fakt, 83 Wal- und Delfinarten der Welt kommen 36 Mal, also 36 der Arten kommen in Peru vor. Was denkst du, welche Tiere darf man, wenn man Peru hört, auf gar keinen Fall vergessen? Wir können uns ja mal so die Bälle hin und her werfen. Ich fange mal mit dem Humboldt-Pinguin an. Die sieht man zum Beispiel auf den Ballestas-Inseln bei Ica. Welche Tiere fallen dir so ein?
Ja, dann denke ich als erstes an Alpakas und Lamas. Ne? Die sieht man ja überall.
Ja, das stimmt. Das war jetzt sehr einfach. Ich mache weiter mit dem peruanischen Hund, der mir gerade einfällt. Die haben keine Haare und ganz dicke Haut. Kennst du die?
Ja, klar. Von denen habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Gesehen habe ich sie aber leider noch nicht. Kommt bestimmt noch.
Okay.
Ich mache mal weiter mit den Meerschweinchen, also den Kuis.
Ja, die Kuis dürfen auch auf gar keinen Fall fehlen. Wie wäre es mit dem Brüllaffe und den rosaroten Delfinen?
Oh, die rosaroten Delfine, die sind echt beeindruckend. Ich mach mal weiter mit dem Andenkondor.
Andenkondor, ja. Im Colca Canyon sieht man die oft. Und auf jeden Fall dann auch noch den Andenfelsenhahn. Der sieht wunderschön aus.
Oh ja, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Dann mache ich weiter mit dem Brillenbär. Den hat man jetzt sogar wieder in Machu Picchu gesichtet, als keine Besucher dort waren.
Ah, stimmt, ja. An das Video bzw. an die Fotos kann ich mich erinnern. Um die Liste fertig zu machen, vielleicht noch der Peitsche. Peitsche ist einer der größten Süßwasserfische aus dem Amazonasbecken, welcher in Peru zu Hause ist.
Ja, das könnte man jetzt natürlich auch noch mit den Pflanzenarten weiterspielen.
Ja, ich glaube, dann sprengen wir tatsächlich die Podcast-Folge. Ich glaube, in Peru gibt es mehr als 25.000 Pflanzenarten. Ich denke, wir verlinken hier mehr Infos zum Thema einfach in die Shownotes und machen einfach weiter.
Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Das ist besser so.
Okay, gut. Dann lass uns zu Top 4 kommen. Die UNESCO, also die Organisation der Vereinten Nationen, hat 12 Orte in Peru zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Wusstest du das?
Ja, das habe ich tatsächlich mal mitbekommen. Und ich meine, oder bin mir recht sicher, Machu Picchu muss auf jeden Fall eins davon sein.
Ja, natürlich. 100 Punkte. Die Inka-Ruine, eines der 7 neuen Weltwunder, ist auch UNESCO-Weltkulturerbe. Da hast du recht. Aber auch die Stadt Cusco, die archäologische Stätte Chan Chan, der Nationalpark von Huascarán, der archäologische Komplex von Chavín, der Nationalpark Manu oder das historische Zentrum von Lima sind ebenfalls Weltkulturerbe. Und dann eine Frage an dich. Hast du schon mal was von der Königsstraße der Anden gehört?
Du meinst das kilometerlange Straßensystem der Inka?
Ja, das mehr als 60.000 Kilometer lange Straßensystem war nämlich das Fundament der politischen und wirtschaftlichen Macht der Inkas und verband Produktions-, Verwaltungs- und Zeremoniezentren miteinander. Historiker zufolge bildete das Straßensystem Chapacñang den Grundstein der politischen Expansion der Inkas, da es eben eine schnelle Mobilisierung von Armeen und Staatsbeamten ermöglichte. Die Inka-Pfade erleichterten auch den Transport von wertvollen Ressourcen wie Metalle, Holz, Kokablätter, Federn und auch Textilien. Und ja, unter den Touristen heute wirklich einer der berühmtesten und bekanntesten Abschnitte ist der Inka-Trail. welcher ja zur Ruine Machu Picchu führt. Und dieser Weg ist auch Weltkulturerbe.
Aber Janina, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, fehlen immer noch vier.
Ja, okay. Dann mache ich die Liste voll. Und zwar der Nationalpark Rio Abiseo, die Nazca-Linien, das historische Zentrum von Arequipa und die heilige Stadt Caral. Die hatten wir vorhin ja auch schon mal. Die älteste Stadt Amerikas.
Spannend. Ja, dann kommen wir auch schon weiter zu unserer Top 5, unserer kleinen Extraliste, oder?
Ja, genau. Nummer 5, unsere letzte Kategorie. Und dreimal darfst du raten, in Peru geht nichts ohne Gastronomie und Kulinarik.
Ja, mein Lieblingsthema.
Genau. Es ist nahezu unmöglich, über Peru zu sprechen, ohne dass man die Kulinarik bzw. die Gastronomie erwähnt hat.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe kürzlich gelesen, dass die Peruanerin Pia León erst letztens zur besten Köchin der Welt gekürt wurde.
Ja, das stimmt. Und zwar war das im Rahmen der 50 World's Best Awards. Und Pia León ist übrigens auch die Ehefrau von Virgilio Martinez, welcher diese Auszeichnung ja auch schon gewonnen hat. Und ja, die beiden spielen in der obersten Liga in der Kulinarik-Szene Perus. Und Pia León hat ein Restaurant in Lima mit dem Namen Giole. Ich habe vorhin mal recherchiert, und zwar bedeutet Giole oder ist Giole ein Baum, der in extrem Höhenlagen wächst und der blüht wohl leuchtend orange. Und ja, diese Blüte färbt Textilien und Aufgüsse. Und ja, in der Küche von Pia eben überwiegen diese Farben und auch die Zutaten, die man findet in ganz Peru. Sie benutzt dabei Produkte aus dem Meer, Produkte aus Tälern, hochgelegenen Seen, Bergen und sogar Wälder des Amazoniens. Das ist tatsächlich eine wahrliche Reise durch Peru, aber halt auf dem Teller. Und die beiden, also Virgilio und Pia, haben unter anderem mehrere Restaurants in ganz Peru. Das bekannteste ist bestimmt das Restaurant Central in Barranco. Und Achtung, das Central liegt gerade auf dem 4. Platz der 50 weltbesten Restaurants. Dann haben wir noch das Restaurant Mil. Mil liegt in Moray. Mil bedeutet auf Spanisch 1000 und Moray liegt hoch oben in den Anden. Dann haben wir von den beiden auch noch das Restaurant Mayo in Barranco.
Wow, wenn ich das so höre, weiß ich ja schon, was ich bei meiner nächsten Peru-Reise alles besuchen muss, wenn es um Essen geht. Ist ja auch ein ganzes Imperium, was die beiden da geschaffen haben.
Das kann man wohl sagen, aber die beiden sind nicht die einzigen. Es gibt noch unendlich viele berühmte Küchenchefs oder Restaurants, wie zum Beispiel von Gaston Acurio oder aber auch ein weiteres Restaurant, das es in Lima unter die 50 Besten geschafft hat. Und zwar auf Platz 7 ist es Maidu von Mitsuharu Tsumura. Und er betreibt super leckere Nikkei-Küche. Und Nikkei-Küche bedeutet eine Fusion aus japanischer und peruanischer Küche.
Boah, das klingt total lecker. Da werde ich schon richtig hungrig hier. Sag mal, wie viele Restaurants gibt es denn eigentlich in Lima?
Fast 40.000, aber ja, in der Großmetropolregion. Also darunter zählen dann natürlich auch ganz kleine Restaurants, wo man die sogenannten Menüs, also den Mittagstisch essen kann. Aber 40.000 ist schon eine Hausnummer.
Wow, definitiv. Ja, ich habe gesehen, dass es zum Thema Gastronomie auch schon eine Podcast-Folge von uns gibt.
Ja, genau. Guter Hinweis. Alle, die noch mehr über das Thema Gastronomie in Peru erfahren wollen, die schauen mal oder hören in Folge 4 vorbei.
Das war auf jeden Fall ganz schön viel Input, was wir hier geliefert haben.
Am besten, man hört diese Folge zweimal oder teilt sie sich auf, damit man diesen Input an Info richtig sacken lassen kann. Ja, würde ich sagen, dass es nicht noch mehr wird, machen wir jetzt dann auch Schluss. Ich sage den ZuhörerInnen danke fürs Zuhören und dir danke für dieses nette Gespräch heute.
Ja, sehr gerne. Von mir auch. Ein Tschüss und hasta luego.
Weiterführende Informationen findet ihr wie immer auf unserer Homepage oder auf unseren Social Media @entdeckeperu.